Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Das launische Aprilwetter hat nun hoffentlich ein Ende und der Frühling kann sich endlich komplett entfalten. Doch nicht nur der Frühling startet jetzt voll durch, sondern auch der PR-Journal-Podcast. Mein Name ist Ariane Stahn und auch heute haben wir wieder viele spannende Themen. Es geht um Chancengleichheit am Arbeitsplatz. Ketchum führt nämlich die geschlechtsneutrale Elternzeit ein. Dann sprechen wir auch über das Ranking der Inhaberagenturen für 2023. Und wir reden auch noch über das PR-Journal, denn das hat nämlich eine neue, tolle Webseite. Fangen wir aber wie immer an mit den PR-News und die hat diesmal meine Kollegin Caroline Nestler.
PR-News. Führungswechsel bei OSK. Christoph Horn löst Oliver Schrott ab. Oliver Schrott Kommunikation bekommt eine neue Führung. Gründer Oliver Schrott zieht sich im Sommer nach 31 Jahren an der Spitze der Agentur aus der Geschäftsführung zurück. Sein Nachfolger als neuer CEO wird Christoph Horn, bisher Senior Vice President Corporate Communications und Marketing beim Technologieunternehmen ZF Group. Dort übernimmt Florian Laudern künftig die Konzernkommunikation. Beide Wechsel werden zum 1. Juli wirksam. Schleudersitz im Erzbistum Köln. Wieder ein neuer Kommunikationschef. Wolfram Eberhard wird neuer Bereichsleiter Medien und Kommunikation des Erzbistums Köln und übernimmt die Aufgabe des Pressesprechers. Er folgt auf die bisherige Doppelspitze mit Christina Weyand und Ulrich Nietzsche. Damit wird seit der Amtseinführung Kardinal Wölkis vor 10 Jahren zum 8. Mal die Kommunikationsleitung im Erzbistum Köln neu besetzt. Regina Schnartmann übernimmt beim VDE. Regina Schnartmann ist seit dem 1. April neue Leiterin der Bereiche Marke, Marketing und Kommunikation des Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik VDE in Frankfurt am Main. Schnartmann folgt auf Thomas M. Koller, der die Leitung seit 2020 innehatte und den VDE zum 31. März verlassen hat. Sie berichtet direkt an Ansgar Hinz, den Vorstandsvorsitzenden des VDE. Und dann noch eine Personalie aus dem Beratungsbereich. Renommierter Zuwachs für die Bernstein Group. Der langjährige Porsche-Kommunikator Josef Awek steigt als Partner bei der auf strategische und politische Kommunikation spezialisierten Beratung ein. Damit baut Bernstein seine integrierte Beratungskompetenz weiter aus. Ein Schwerpunkt von Josef Awek und seinem Team wird auf kommunikativen Sondersituationen sowie der diskreten Begleitung von Family Offices liegen.
Vielen Dank, Caro. Und nun noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn der Frühling ist da und mit ihm gibt es die perfekte Gelegenheit, Ihre Marketingstrategie aufblühen zu lassen. Gerade jetzt, wo das PR-Journal im neuen Gewand erscheint. Haben Sie schon Ihren Sondernewsletter für das erste Halbjahr gebucht? Es gibt noch einige freie Plätze für Werbeanzeigen, um Ihre Nachricht direkt an unsere engagierte Leserschaft zu senden. Kontaktieren Sie jetzt unsere Marketing-Expertin Vivian Pietruck unter pietruck@pr-journal.com. um Ihren Platz zu reservieren und Ihr Unternehmen im Frühling erstrahlen zu lassen. Nutzen Sie die Chance, um vielleicht auch neue Whitepaper zu publizieren.
Top-Thema des Monats.
Und hier haben wir natürlich wieder interessante Themen. Wir sprechen unter anderem über die Chancengleichheit am Arbeitsplatz. Ketchum führt nämlich die geschlechtsneutrale Elternzeit ein. Dann reden wir auch über das Ranking der Inhaberagenturen für 2023. Und in eigener Sache geht es in dieser Folge auch um das PR-Journal und die neue Webseite. Und natürlich begrüße ich dazu auch wieder den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Zillmann. Hallo.
Hallo Ariane.
Wir reden jetzt über ein Thema, das zunächst erstmal gar nicht so viel mit Kommunikation zu tun hat. Es geht vielmehr um die Kommunikationsagentur Ketchum und deren Rolle als Arbeitgeber. Ketchum hat nämlich für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Signal in Richtung Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz gesetzt. Wie genau sieht das aus, Thomas? Was wurde da jetzt aktuell beschlossen?
Ketchum hat beschlossen, eine geschlechtsneutrale, voll bezahlte Elternzeit für alle Mitarbeitenden einzuführen. Und diese Maßnahme soll die Chancengleichheit und die Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz fördern und eben allen Eltern, unabhängig von Geschlecht und Familienstand, finanzielle Sicherheit während der Elternzeit bieten.
Was bedeutet denn die Einführung der geschlechtsneutralen Elternzeit konkret für die Mitarbeitenden bei Ketchum?
Ja, das ist bei uns im PR-Journal so vorgestellt worden, dass eben die geschlechtsneutrale Elternzeit es allen Mitarbeitenden ermöglicht, sich eben voll und ganz auf die Betreuung ihres neugeborenen, adoptierten oder in Pflege genommenen Kindes zu konzentrieren. Und dies umfasst dann eben eine vollständige Aufstockung bis zum regulären Gehalt für die gesamten 8 Wochen der Elternzeit.
Okay, und warum hat sich Ketchum jetzt für diese Initiative entschieden?
Naja, die Entscheidung basiert wohl auf der festen Überzeugung, dass eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein grundlegender Wert ist. Und Ketchum möchte da eben aktiv die Chancengerechtigkeit fördern. Und das ist ja das Entscheidende hier, auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen, um eben, wie gesagt, Familie und Beruf gut vereinbar zu machen. Und natürlich will Ketchum sich damit auch von anderen Agenturen als Arbeitgeber in der Branche eben unterscheiden, klar.
Welche Vorteile bringt denn die geschlechtsneutrale Elternzeit jetzt für verschiedene Familienkonstellationen mit sich?
Naja, das Ganze zielt eben nicht nur auf die traditionelle Familienstruktur, sondern auch auf gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner und eben alle, die Verantwortung für die Betreuung eines Kindes übernehmen. Und sie soll eine, so hat Ketchum eben dargestellt, eine inklusive Arbeitskultur fördern und zeigen, dass Unternehmen wie Ketchum eben eine Vorreiterrolle bei der Förderung von Chancengleichheit spielen können.
Wie unterstützt dann Ketchum seine Mitarbeitenden darüber hinaus während der Elternzeit und ja dann auch beim Wiedereinstieg ins Arbeitsleben?
Ja, also neben der finanziellen Unterstützung bietet Ketchum eben auch Hilfestellungen beim Wiedereinstieg ins Arbeitsleben sowie flexible Arbeitszeitmodelle und Angebote wie Mobile Working oder Workation. Und es gibt Kooperationen darüber hinaus noch mit Partnerunternehmen zur später dann bezuschussten Kinderbetreuung und anderen Unterstützungsleistungen.
Was bedeutet diese Initiative im größeren Kontext von Vielfalt und Inklusion bei Ketchum?
Ja, die Einführung dieser geschlechtsneutralen Elternzeit ist Teil des Engagements von Ketchum für Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz. Und die Agentur wurde dafür auch mit dem INTU Sabre Award für Diversity, Equity und Inclusion ausgezeichnet und gehört damit nach eigenen Angaben zu den Top 3 der LGBTQA+ freundlichsten Arbeitgebern im Mittelstand in Deutschland.
Ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Und damit kommen wir jetzt schon zum nächsten Thema. Denn schon häufiger haben wir um diese Jahreszeit bemerkt, Frühjahr ist Ranking-Zeit. Das PR-Journal selbst steht kurz vor der Veröffentlichung des eigenen Rankings am 16. Mai. Jetzt im April ist das Ranking der inhabergeführten Agenturen 2023 erschienen, das in Kooperation zwischen dem Kommunikationsverband GWA sowie Horizont und W&V erstellt wird. Im März gab es bereits den GWA Frühjahrsmonitor. Also Thomas, wie sehen die Ergebnisse des Inhaber-Rankings jetzt aus?
Ja, in der Tat. Es reihen sich um diese Jahreszeit immer die Rankings aneinander. Und jetzt bei dem Ranking für die Top 50 Inhaberagenturen für das vergangene Jahr eben hat man ein durchschnittliches Wachstum von 5,7% ausgewiesen. Und dieses Wachstum liegt damit nochmal deutlich über dem, was der GWA im Frühjahrsmonitor vermeldet hat für seine Mitgliedsagenturen. Damals waren es 3,3%. Und ja, offensichtlich kann man den Schluss daraus ziehen, dass das Agenturgeschäft trotz des wirtschaftlichen Abschwungs in Deutschland sich positiver entwickelt, beziehungsweise nicht ganz so im negativen Trend drin hängt.
Okay, aber wie ist dann das scheinbar doch robuste Wachstum trotz der negativen Gesamtkonjunktur zu erklären?
Ja, da hat ja mein Kollege Merdat Amekisi in Horizont sich zu geäußert und er gibt also jedes Mal, wenn das Inhaber-Ranking eben veröffentlicht wird zu Protokoll, dass natürlich hier bei diesem Ranking in der Regel nur die Agenturen teilnehmen, deren Geschäfte im Vorjahr relativ gut gelaufen sind. Denn die Teilnahme ist ja freiwillig, wie bei allen Rankings. Ja, im weitesten Sinne, wenn man das so interpretiert, haben wir es hier praktisch mit einer Auswahl der Agenturen zu tun, die weitgehend gut durch das Vorjahr gekommen sind. Und man muss aber auch sagen, dass viele Agenturen offensichtlich ihre Geschäftsstrategien effektiv angepasst haben und ja damit eben diesen wirtschaftlichen Herausforderungen auch in ihrem Marktumfeld entgegenwirken zu können. Und das scheint gelungen zu sein.
Jetzt interessiert mich ja immer am meisten, wer jetzt genau an der Spitze ist. Gab es denn da Änderungen in der Rangfolge der größten inhabergeführten Agenturen?
Nein, kaum. Also insbesondere bei den Top 5 hat sich wenig geändert. Da führt ja die Serviceplan-Gruppe mit einem wahnsinnigen Vorsprung. Die haben ja über 535 Millionen Euro Gross Income erwirtschaftet. Das entspricht bei denen nochmal einem Zuwachs von 6%. Und an zweiter Stelle liegt dann Jung von Matt, unverändert an zweiter Stelle. Dann aber mit in Anführungszeichen nur 112 Millionen. Also da ist ein Riesengap und da ist seit vielen Jahren Serviceplan an der Stelle marktbeherrschend. Aber ich will nicht vergessen, dass hier Jung von Matt auch einen Zuwachs von 10% erwirtschaftet hat. Neu ist unter den Top 5 lediglich, dass die Hirschen Group von Platz 3 auf Platz 4 verdrängt wurde durch die Going Beyond Group. Die hat dann ein Wachstum von 22% erzielt und die Fischer-Appelt Group, die auf dem 5. Platz liegt, hat einen leichten Umsatzrückgang hinzunehmen.
Und welche Rückschlüsse lässt denn jetzt das Inhaber-Ranking auf das Pfeffer-PR-Journal-Ranking zu?
Das kann man natürlich so klar nicht sagen. Ich habe zwar einen Blick auf die Agenturen, speziell hier bei dem inhabergeführten Ranking, habe ich einen Blick auf die Agenturen geworfen, die im vergangenen Jahr eben auch bei uns im Pfeffer-PR-Journal-Ranking vertreten waren. Und das war bei 10 Agenturen der Fall. Und da gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen. Die Agenturen Serviceplan, Ressourcenmangel, Faktor 3, Palma Hargraves, Markenzeichen und Segmenta konnten teilweise ein sehr solides Wachstum erzielen. Und die anderen 4 Agenturen, Fischer-Appelt, Achtung, Hebmau und Team Lewis, nicht. Aber hier muss man eben sehr aufpassen mit den Vergleichen, denn beim Inhaber-Ranking geht es immer um den Gesamthonorarumsatz, also um das Gross-Income. Und bei uns beim PR-Ranking geht es dann letztendlich ausschließlich um die PR-Honorarumsätze. Ja, und ich kann da nur auf den 16. Mai verweisen, dann wissen wir mehr und dann ist eben unser Ranking draußen.
Okay, dann danke erstmal für den Einblick in dieses Ranking, aber dann ist das ja anscheinend alles nicht ganz so gut miteinander vergleichbar und wir haben das auf jeden Fall weiter im Blick. Und jetzt kommen wir erstmal zu was richtig Erfreulichem. Da sind jetzt Glückwünsche angebracht und zwar zum Relaunch des PR-Journals. Also mir gefällt das ja wirklich richtig, richtig gut. Was sind denn da jetzt die wichtigsten Neuerungen und Ziele der Modernisierung?
Oha, ja, erstmal vielen Dank. Ich sag mal so, unser alter Auftritt hatte eben sein Alter und uns war klar, dass wir hier wirklich was tun mussten und jetzt haben wir es auch endlich getan. Und ja, wie das so ist bei einem Relaunch, es ging uns um eine bessere Userführung, um einen frischen, neuen Auftritt insgesamt. Wir wollten moderner sein und ich denke, mit diesem neuen Auftritt und auf der Website und in unserem wöchentlichen Newsletter entsprechen wir jetzt deutlich mehr den aktuellen Sehgewohnheiten. Und es ging aber letztendlich auch um Nachhaltigkeitsaspekte, das haben wir optimiert. Ja, das sind alles die äußeren Sachen, aber dahinter steckt letztendlich auch noch das Ziel, eben zu unterstreichen, dass die redaktionelle Qualität wirklich unser oberstes Prinzip ist. Und das ist uns wirklich wichtig, denn gerade jetzt auch in Zeiten von KI, Fake News und Manipulation im großen Maßstab ist die PR-Branche ja auch täglich der Gefahr ausgesetzt, an Reputation zu verlieren. Und an der Stelle möchte ich unseren Verleger Ernst Primosch zitieren, der jetzt speziell mit dem Erscheinen des neuen Layouts und des neuen PR-Journals gesagt hat, ich zitiere: Gerade darum ist das PR-Journal heute wichtiger denn je, denn wir bilden die Professionalität und die Seriosität der Branche ab und zeigen das gesellschaftlich relevante Wirken der Branche. Gleichzeitig wollen wir die Weiterentwicklung der PR fördern und dazu beitragen, den Beruf des Kommunikators attraktiv zu machen. Denn gute Kommunikation ist heute vielleicht eine der wichtigsten Fähigkeiten, die unsere Gesellschaft benötigt. Wir zeigen im PR-Journal, dass die Kommunikation seit jeher State of the Art ist und an Relevanz hinter keiner anderen betriebswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktion hintansteht. Soweit das Zitat von Ernst Primosch.
Ja, und ich finde, das trifft absolut zu. Was hat es denn mit den neuen Formaten Weekly und Daily auf sich?
Ja, die Namensgebung soll deutlich machen, ganz banal, dass wir eben wöchentlich und tagesaktuell informieren und der Newsletter erscheint seit Jahr und Tag wöchentlich, also nennen wir ihn Weekly. Und aber täglich, und das ist vielleicht noch nicht so bekannt, können unsere Leserinnen und Leser sich auch bei uns informieren, eben auf der Webseite. Aber klar, darüber hinaus kann man eben auch tagesaktuelle Informationen per News-Abo abgreifen. Und die Leser können sich für bestimmte Rubriken ein solches kostenloses News-Abo zusammenstellen, das dann eben täglich per Mail, beispielsweise über neue Personalien oder Etatgewinne von Agenturen informiert. Und so ist eben das gemeint mit Weekly und Daily.
Ja, das klingt doch schon mal richtig gut. Welche Vorteile bringt denn der Relaunch noch zusätzlich für die Leserinnen und Leser des PR-Journals?
Also wir hoffen, dass eben unsere Navigation sich verbessert hat und damit eine schnellere Auffindbarkeit der Inhalte ermöglicht. Und diese neue Schrift, die wir haben, und die größeren Headlines sollen das selektive Lesen erleichtern. Außerdem ist rein technisch die Ladezeit der Website deutlich verkürzt worden. Und ja, wir setzen da eben ein Stück weit auch auf Nachhaltigkeit im Webdesign.
Okay, das musst du mir jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Wie geht das? Also was habt ihr da genau gemacht?
Naja, vor allen Dingen hier unsere Webentwicklerin Angie Radke, die hat sehr großen Wert auf diese nachhaltige Gestaltung gelegt, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Eben durch effizienten Code und eine optimierte User Journey konnten wir wirklich tatsächlich die Energieeffizienz unserer Webseite deutlich verbessern.
Wow, okay. Ja, sehr, sehr cool. Dann noch abschließend, welche neuen Möglichkeiten bieten sich für Werbepartner des PR-Journals? Das ist ja auch ganz interessant.
Ja klar, das haben wir natürlich dann auch mit berücksichtigt bei den Veränderungen. Deshalb bieten wir jetzt neue, attraktive Werbeplätze an, die dann auch gezielt nach Tausender Kontaktpreisen abgerechnet werden können. Das soll unseren Werbepartnern ermöglichen, eine zielgenaue Platzierung ihrer Anzeigen und eben eine höhere Effizienz ihrer Werbekampagnen zu erreichen. Aber eben die Expertin in dieser Angelegenheit ist meine Kollegin Vivian Pietruck, unsere Marketingfachfrau, die da gerne über weitere Einzelheiten informiert.
Vielen Dank, Thomas, für diese Einblicke in den Relaunch des PR-Journals und die ganzen spannenden Neuerungen. Wir wünschen euch natürlich weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg mit dem neuen Auftritt.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle noch verraten, die Arbeit mit dem neuen Auftritt, das macht wirklich richtig Spaß. Denn zum Beispiel in der Formatierung unserer Beiträge habe ich jetzt in der täglichen Redaktionsarbeit viel mehr Möglichkeiten als früher. Und das ist schon eine feine Sache. Ich denke, das wird man noch merken.
Ja, und dann war da ja noch was, und zwar der 10.000. Follower bei LinkedIn. Also dazu kann man ja wohl auch gratulieren, oder?
Ja, jetzt wollen wir es nicht übertreiben, aber natürlich haben wir uns da sehr drüber gefreut. Und schließlich bringt diese Zahl ja auch zum Ausdruck, dass sich doch eine große Menge an Menschen für unsere Arbeit als kleines Fachmedium der PR- und Kommunikationsbranche interessiert. Und kann man auch noch hinzufügen, dass unser Wachstum ja hier rein organisch entstanden ist in den vergangenen Jahren. Denn wir haben da gar keine Follower hinzugekauft. Das ist wirklich gewachsen.
Für die, die da jetzt nicht so richtig den Überblick haben, wo steht ihr denn mit dieser Zahl im Vergleich zu den ganzen anderen Fachmedien aus dem engeren Umkreis der PR-Branche?
Ja, also erstmal ist die Marke von 10.000 für uns eben nicht nur eine Zahl, sondern möchte ich wirklich sagen, das hat uns wirklich gefreut und ist deswegen auch eine Bestärkung und Motivation für unsere Arbeit in der PR- und Kommunikationsbranche. Aber zum anderen freut uns natürlich auch, dass wir mit diesen 10.000 Followern als wirklich Special Interest Medium in der PR-Branche klar vorne liegen. Also, am Ende bleibt uns nur, uns bei unseren Leserinnen und Lesern zu bedanken, aber an dieser Stelle natürlich auch bei den Hörerinnen und Hörern, ja, die uns in den vergangenen Jahren auf dieser Reise oder auf unserer Reise insgesamt begleitet haben, auf der Website, im Newsletter, hier im Podcast und eben jetzt auch bei LinkedIn, und dass sie uns unterstützt haben. Ja, das ist für uns der Antrieb für die Arbeit und ermutigt uns, weiterhin unser Bestes zu geben.
Ja, und das ist doch wirklich ein richtig schönes Schlusswort.
Auf ein Wort mit
An dieser Stelle gibt es wieder einen kleinen Vorgeschmack auf das Interview des Monats, einen kleinen Ausschnitt. Und diesmal begrüßt Thomas Dillmann mit Jacqueline Althaller, die Macherin einer der größten Langzeitstudien in der PR- und Kommunikationsbranche. Jacqueline Althaller hat vor wenigen Wochen den Startschuss für die 14. Ausgabe der Langzeitstudie zur Social-Media-Kommunikation von B2B-Unternehmen gegeben. Seit 2010 gibt es also jährlich eine Neuauflage dieser Studie und die jeweiligen Ergebnisse werden Jahr für Jahr fortgeschrieben. Dabei sind natürlich sehr interessante Erkenntnisse gewonnen worden. Thomas Dillmann spricht mit seinem Gast über den Beginn der Studie, die Langzeitergebnisse und die Erkenntnisse. Hören wir hier einen ersten Ausschnitt aus dem Interview.
Kommen wir aber jetzt zur Studie. Und das war der Grund, warum wir uns zu diesem Interview verabredet haben. Die Studie, die jetzt schon seit 2010 läuft, die einzige Langzeitstudie zum Thema Social-Media-Kommunikation in der B2B-Kommunikation ist. Erzählen Sie uns über die Anfänge. Wie kam es 2010 dazu, dass das begonnen hat? Wie haben Sie es gemacht? Einfach mal erklären.
Naja, es kommt ja keiner auf die Welt und sagt, oh, Heureka, ich gebe jetzt die erste Langzeitstudie raus. Deswegen die Frage ist schon spannend.
War es denn von Anfang an als Langzeitstudie schon gedacht, schon angelegt?
Nö. Also es war eigentlich, der Hintergrund war der, dass, weil wir ja im B2B-Bereich sind, ja, und da unseren Schwerpunkt haben, unsere Kunden tatsächlich die längste Zeit dachten, das ist etwas, was rein B2C Unternehmen interessiert. Und 2010 wurde es dann irgendwie, konnte man da gar nicht mehr aus. Ja, das heißt, die Anfragen bei uns, die kamen, was soll ich denn tun, wenn mein Chef plötzlich sagt, mach das jetzt mal. Ja, dann stellte man fest, oh, ich habe gar nicht die Skills, ich habe nicht das Budget, ich habe auch nicht die Zeit. Und wie kann ich denn überhaupt mal anfragen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich überlege mir, ob ich das aufbaue selbst als Kompetenzfeld oder mit Kooperationspartnern, wollte aber dann besser verstehen, was die Fragestellungen eigentlich der Kommunikationsverantwortlichen sind und habe die mal zusammengebracht. Und hatte dazu von der LMU meine damalige Professorin von damals noch mitgebracht. Und wir haben die Fragen alle gesammelt. Und als wir in dieser Sitzung fertig waren, sagte sie, so, und das wird jetzt hier bitte nicht interdisziplinär beantwortet, sondern du startest jetzt, das in wissenschaftliches Design zu kippen und startest damit eine Umfrage. So, und das ist jetzt 14 Jahre her und tatsächlich die Teilnehmer dieser Sitzung, die habe ich dann gefragt, ja, wollen wir uns denn nochmal treffen? Und dann ergab sich das, dass die das sehr angenehm fanden, so ein ohne Zwang sich treffen zu können, haben wir einen Rhythmus festgelegt und wir treffen uns seitdem alle 8 Wochen in der Bayerischen Börse, sehr nobel, und tauschen ganz, ganz ehrlich so die Pain Points aus und versuchen uns gegenseitig zu helfen.
Und das war dann die Gründung des ersten Arbeitskreises Social Media in der B2B-Unternehmenskommunikation. Ich kann es kaum aussprechen.
Ja, das ist ein bisschen sperrig, das stimmt.
Das war, genau. Warum so ein sperriger Name?
Weil wir ja gar nicht wussten, was wir da tun. Ja, wir wollten schnell die Umfrage starten und hatten das als Arbeitstitel und plötzlich war es der offizielle Titel. Und jetzt hat man das dann gerade so auf den Weg gebracht. Ja, ändern wir auch nicht mehr.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die Ergebnisse. Jahr für Jahr fragen Sie ja eben immer wieder die neuen Entwicklungen im Bereich Social Media bei den B2B-Unternehmen ab und liefern mit Ihrer Studie ja Jahr für Jahr wirklich spannende Ergebnisse, über die wir im PR-Journal, wir sind ja seit vielen Jahren Medienpartner der Studie, gerne und ausführlich berichten. Aber ich nehme mal an, dass Sie die Studie ja nicht machen, um uns als Fachmedien mit gutem Material zu versorgen, sondern weil sie die neuesten Trends auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten aufspüren wollen. Und in diesem Jahr zum Beispiel geht es bei den Fragen eben ja nicht nur um die Abfrage des aktuellen Status quo, sondern eben auch um die Auswirkungen moderner KI-Technologie auf die Social-Media-Nutzung. Und man darf also davon ausgehen, dass sie Jahr für Jahr die aktuellen Entwicklungen abbilden wollen und dann im zweiten Schritt eben auch die Langzeitentwicklungen offenlegen wollen.
Absolut richtig, ganz genau. Und das ist natürlich etwas, womit wir auch die Zahlen, Daten und Fakten haben, um unsere Kunden vernünftig beraten zu können.
Dann schauen wir mal auf die Langzeitergebnisse. Ich möchte in dem Zusammenhang auch verweisen auf ein Buch, was Sie nach der 10. Studie erstellt haben, also 2011 ist das erschienen. Und Professor Markus Kiefer hat das bei uns im PR-Journal auch rezensiert, jetzt neulich noch im August des vergangenen Jahres. Und das Buch trägt den Titel Aufbruch in die digitale Dimension, Untertitel wie 10 Jahre Social Media die Business-Kommunikation verändert hat. Und er schrieb damals über ihr Buch die Entwicklung des Einsatzes von Social Media in Unternehmen, die primär Dienstleister für andere Unternehmen sein wollen, wird hier auf wirklich bemerkenswerte Weise deutlich, von tastenden Anfängen um den damaligen Leuchtturm Facebook bis hin zum heutigen strategischen Einsatz eines ausdifferenzierten Social Media Mix, zuweilen sogar als Leitinstrument der Unternehmenskommunikation genutzt. Also, war es so? War es am Anfang ein zittriger, vorsichtiger Umgang der Unternehmen mit Social Media?
Tatsächlich ja, in den meisten Fällen ja. Und das werde ich auch nie vergessen. Also meine Professorin, die Romy Fröhlich von der LMU, die hat den Teilnehmern in dieser konstituierenden Sitzung auch so den Kopf gewaschen und gesagt, vergesst es, ja, wenn ihr taktisch vorgeht, ihr werdet nicht erfolgreich sein. Es braucht echt eine Strategie, wie für jede andere Kommunikationsmaßnahme. Gerade hier braucht es eine Strategie, weil es wird euch viel Zeit, viel Geld kosten und der Rezipient wird sehr schnell feststellen, ob das ein Content ist, der ihn weiterbringt oder nicht. Und da war natürlich klar, dass die neuen Unternehmen sich leichter tun, also welche, die noch keine Historie haben, weil die können einfach mal starten auf der grünen Wiese, während in autoritär geführten Unternehmen, die es immer komplexer ist, da geht es dann durch Legal und durch verschiedene Fachabteilungen, bis überhaupt mal was abgesegnet ist. Und das macht es natürlich sehr schwer.
Soweit der Auszug aus dem Interview des Monats April 2024, das Sie ab Montag, den 29. April, in voller Länge hören können. Und das sollten Sie unbedingt tun, denn im weiteren Verlauf des Gesprächs geht es noch um sehr interessante Erkenntnisse über den Einsatz von Social Media in der B2B-Kommunikation.
Karrieresprungbrett.
Und zum Abschluss haben wir wieder ein paar Jobangebote. Das ist natürlich nur ein Auszug. Schauen Sie gerne mal vorbei auf jobs.pr-journal.de. Der Frühling steht ja bekanntlich auch für den Neuanfang. Und wer auch beruflich einen Neuanfang wagen möchte, der findet auf der Webseite ja vielleicht das Passende. Da wünschen wir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Fangen wir an mit dem Unternehmen Delo. Das steht für Innovation auf höchstem Niveau. Produziert werden in Windach bei München Spezialklebstoffe für Hightech-Branchen wie den Automobilsektor, die Unterhaltungselektronik oder die Halbleiterindustrie. Zur Unterstützung für das Corporate Communications Team sucht das Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Referent Unternehmenskommunikation. Dann haben wir noch ein Angebot von der Geiger-Gruppe, ein Unternehmen aus Waltenhofen im Allgäu. Das bietet vielfältige Berufs- und Karrieremöglichkeiten an mehr als 100 Standorten in mehr als 20 verschiedenen Geschäftsfeldern. Das Unternehmen sucht einen Projektmanager, Unternehmenskommunikation, Content und Presse. Und zum Schluss haben wir noch ein Angebot von der WPRO Communication. Das ist eine Kommunikationsagentur für Marketing, Communications, Public Relations und Media mit Sitz in Würzburg. Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung und Konzeption interner und externer Kommunikationskampagnen sowie in Planung und Umsetzung digitaler, crossmedialer und analoger Marketing, PR- und Mediamaßnahmen. Und die Agentur sucht einen PR-Redakteur in Voll- oder Teilzeit. Und wie immer gilt, alle Angebote sind für alle Geschlechter.
All Media Channels. Wir setzen eure Themen in den Fokus und machen sie hörbar. Ob im Radio oder als Podcast. Auf die Audioprofis von All Media Channels ist Verlass. Lasst euch beraten, schreibt einfach eine Mail an info@allmediachannels.de oder ruft uns an. Die Nummer und alle weiteren Infos zu Radio PR, Spotkampagnen, Infomercials und Podcasts gibt es unter allmediachannels.de. All Media Channels. Hörfunk PR und mehr.
Und damit sind wir am Ende des PR-Journal-Podcasts angekommen. Bleibt nur noch zu sagen, hören Sie gerne auch in das Interview des Monats rein. Die nächste Episode vom PR-Journal-Podcast gibt's dann am 30. Mai. Dann also unbedingt wieder einschalten. Mein Name ist Ariane Stahn. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de